Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
Aus den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.
Es geht uns so gut wie noch keiner Generation vor uns. Wir werden älter denn je, wir leben gesünder denn je, wir verdienen mehr Geld denn je, haben mehr Technik, mehr Wohlstand, mehr Komfort denn je. Wir können die ganze Welt bereisen und wir haben Sozialsysteme, die auch die Schwächeren in der Gesellschaft auffangen. Eigentlich also kein Grund zur Klage. Und dennoch sagen immer mehr Menschen von sich, mir nutzt das alles nix, ich kann das nicht genießen. Ich kann nichts anfangen mit meinem Wohlstand, mir fehlt einfach die Zeit. Greta Taubert ist Autorin und Journalistin und hat sich eines Tages gefragt, warum ist das eigentlich so und muss das so sein? Also hat sie sich entschieden, ein Jahr lang zu allem Nein zu sagen. Herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel »Im Club der Zeitmillionäre«, in dem sich Greta Taubert der Frage widmet, was uns unsere Zeit eigentlich wert ist. Sollten wir eine neue Form des Wohlstands finden? Und könnte diese neue Form vielleicht schlicht Zeitwohlstand heißen? Über diese und andere Fragen spricht Greta Taubert, wie es sich gehört, in einem ausführlichen Spaziergang mit meinem Kollegen Markus Engert.
Hallo Greta.
Hallo.
Bevor wir losgelaufen sind und jetzt auch reden wollen, saßen wir eine Dreiviertelstunde und haben einfach so gequatscht. Ich glaube, was uns beide unterscheidet, ist, dass ich, während wir dort saßen, die ganze Zeit dachte, wie viel Zeit ist nach hinten noch und wann ist die nächste Verabredung und wie auch immer. Während du was gedacht hast?
Ich habe gedacht, es ist aber schön, dass er sich jetzt hier so mit mir hinsetzt und diese Zeit einfach Zeit sein lässt und nicht im Hinterkopf seine Uhr tickt.
So, und damit sind wir beim Punkt. Du bist, wie du selbst sagst, Mitglied eines elitären Clubs, der aber sozusagen keinen Aufnahmestopp kennt. Du bist Zeitmillionärin, bist im Club der Zeitmillionäre, so heißt dein Buch. Was ist das und warum bin ich nicht drin?
Der Club der Zeitmillionäre ist ein abstrakter Club von Menschen, die sagen, Zeit ist für mich die wertvollste Ressource überhaupt. Also normalerweise denken wir ja so, ich habe genauso viel Zeit wie du, 24 Stunden am Tag. Und je nachdem, wie viel ich davon verkaufe und je nachdem, wie gut ich diese Zeit verkaufe, umso reicher bin ich. Und der Zeitmillionär, der dreht das eigentlich um. Der sagt, je besser ich in dieser Zeit stehe und das Gefühl habe, geil, ich sitze mit einem schönen, klugen Mann auf einer Bank und ich erfahre, was ihn umtreibt, was in der Welt passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade einen glücklichen, sinnvollen Moment erlebe. Das macht mich reich.
Okay, wieso bin ich nicht Mitglied dieses Clubs?
Das kannst du dir allerdings nur selbst beantworten, weil es da nämlich keinen Türsteher gibt in dieser Tür, in diesem Club. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft relativ vielen Menschen schwerfällt, sich diese unanständige Freiheit zu nehmen, einfach mal nichts zu müssen, nichts zu sollen.
Gibt es ein Recht auf Faulheit, um den berühmten Titel mal hervorzukramen?
Lafargue hat behauptet ja und auch schon vor relativ vielen Dekaden. Und immer wenn man das Wort Faulheit ruft, dann erschrecken sich die Deutschen ganz dolle und sagen, nein, niemand hat das Recht, faul zu sein, geh arbeiten, du Affe. Ich denke, dass Faulheit ja irgendwie auch schon wieder so ein bewertender Begriff ist. Was bedeutet ein Faulsein? Dass wir einfach mal ein Nein zum Nützlichkeitsdiktat sagen. Und wir können nicht immer nützlich sein, wir sollten nicht immer nützlich sein, weil sich nämlich genau in solchen Fugen, in denen wir sagen, ich muss jetzt gar nichts, ich möchte lieber nicht, plötzlich merken, was wir vielleicht gerade sublimiert oder verdeckt wollen oder welche Ideen wir sonst noch haben oder wie es uns eigentlich geht, wie das Wetter ist, welche Jahreszeit gerade ist. Manche Menschen merken das gar nicht mehr, wenn ihr iKalender ihnen das nicht sagt. Oder wie es ihren Freunden geht, wenn nicht ständig irgendwo was piept. Aber wenn du halt einfach ab und zu mal sagst, ich muss jetzt nichts, ich sitze einfach nur hier auf der Bank, dann entstehen ganz neue Prozesse.
Jetzt reden wir über Zeit als eine Ressource, was sicherlich ein Hilfskonstrukt ist, weil man es ja irgendwie fassen muss. Aber der Unterschied zu Geld ist ja, Geld kann ich ansparen und Geld kann ich weitergeben, kann ich auch teilen. Das kann ich mit Zeit alles nicht machen. Ist es vielleicht dann irgendwo an der Stelle auch, ich weiß nicht, ein Stück weit fast schon egoistisch, sich so extrem auf seine eigene Zeit zu konzentrieren, weil man keinen anderen sozusagen daran teilhaben lassen?
Das ist eine sehr messerscharfe Frage. Also, das ist so eine ganz vertrickte Sache. Ich nenne es ja eher den Momentalismus. Also wie sehr bist du eigentlich in der Lage, dich an Momente, an Ideen und an Menschen irgendwie auch hinzugeben? Und wie stark empfinde ich dabei eigentlich ein glückliches Eingebundensein? Und das ist für mich das, was ich als wertvoll begreife. Mehr Zeit ist nicht gleich besser. Es ist anders als bei Geld.
Wobei es ja da auch diese Studien gibt, die sagen so, weiß ich nicht, ich weiß die Zahl nicht, ungefähr, ich glaube 5.000 oder sowas war es. Nee,
ne? Ein bisschen mehr, glaube ich.
Aber die Leute werden nicht mehr glücklicher in irgendeinem Moment.
Genau, diese Glücksforschung sagt eben auch, es gibt so, wir merken dann einfach die Steigerung oder die Veränderung nicht mehr so krass. Wenn du dann eben schon dein Boot und dein Haus und dein alles Mögliche hast, merken wir die Steigerung nicht mehr. Und bei Zeit tritt das noch viel schneller ein. Also jeder Arbeitslose, jeder Rentner kann das berichten, dass mehr Zeit nicht automatisch bedeutet, dass man mehr Glück empfindet. Im Gegenteil, es gibt eben auch nicht nur den Burnout, wo man überhaupt gar keine Zeit mehr hat, sondern auch den Boreout, wenn man unterfordert ist. Also deswegen sage ich, Zeit ist eine tricky Ressource. Und der Zeitwohlstand sagt eigentlich, wir versuchen sinnvoll und souverän in der Zeit zu stehen. Das klingt jetzt alles ein bisschen sperrig und ein bisschen holzig. Das ist das Problem mit dem Begriff Zeitwohlstand. Aber am Ende will der Zeitwohlstand den Statusbegriff umdrehen. Es sagt also nicht derjenige, der am meisten seine Zeit oder am besten seine Zeit verkauft, sondern derjenige, der sie am besten sich aneignen kann für das, was er eben glaubt, das ihn glücklich macht, ist der Reiche.
Vielleicht wollen wir uns mal jetzt angucken, wie du eigentlich an dem Buch gearbeitet hast. Du hast, wenn man es ganz kurz sagen möchte, ein Jahr lang alles abgesagt.
Genau. Ich habe gedacht, wie geht denn das jetzt eigentlich mit dem Zeitwohlstand? Ich habe diesen Begriff immer mal gelesen in Büchern. Zeitwohlstand erschien mir als eine sehr interessante, konkrete Utopie. Und zwar bedeutet es ja erstmal, ich muss komplett allein über meine Zeit verfügen können. Wie mache ich das? Am besten, indem ich sie überhaupt nicht mehr verkaufe. Also sage ich alles ab, was mir so angetragen wurde. Da habe ich so eine Abwesenheitsmitteilung eingerichtet und habe eben alles Mögliche abgesagt. Das war manchmal so schwer, ne? Weil Nein sagen, das können wir ja eigentlich auch überhaupt nicht.
Und dann? Also wann kamen die ersten Selbstzweifel auf? Oder wann wurde es das erste Mal schwierig? Oder wann hat irgendjemand in deinem engeren Umfeld gesagt, mir reicht das jetzt, das ist zu freakig?
Die Leute haben erstaunlich positiv darauf reagiert. Ich glaube auch deswegen, weil das Bedürfnis danach, sich eigentlich aus der Vertaktung und aus diesem Nützlichkeitsdiktat rauszunehmen, bei sehr vielen Menschen da ist. Das ist jetzt nichts, also ich meine, die Sabbatical und irgendwie Arbeitszeitreduktion in Teilzeit arbeiten, das ist ja was, was de facto existiert, was sich auch mit Studien decken lässt, dass wenn du Leute fragst, wie möchtest du eigentlich gerne leben oder was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, dann sagen die wenigsten Leute, ich würde gar nicht mehr arbeiten. Das sagen vielleicht 10%, wenn überhaupt. Die wollen auch nicht unbedingt den Arbeitgeber wechseln. Die wollen auch nicht mehr den Job wechseln. Aber was die wollen, ist, weniger zu arbeiten. Und wenn du das sagst, jo, ich mach jetzt erstmal nichts mehr, dann denken die, die macht erstmal weniger. Und das ist total nachvollziehbar. Das ist ein Wunsch, der offensichtlich in Deutschland sehr, sehr viele Menschen miteinander verbindet.
Mal zurück zum einzelnen Individuellen. Ja. Jemand sagt, ich möchte für mich persönlich mehr Zeitwohlstand. Der kann nicht zu seiner Krankenkasse gehen und zu seinem Vermieter und sagen, ich bezahle diesen Monat mit Zeit.
Das sind viele Prozesse, an denen man andocken kann. Das erste ist, dass man sich selbst nicht nur als Dienstleister für irgendjemand anderen begreift. Ne? Also wenn man zum Beispiel seine Klopause hat, dann muss man sein Telefon nicht mitnehmen und nochmal alles abrufen, was irgendwie social-media-mäßig angelaufen ist. Und man kann auch einfach mal aufs Klo gehen. Der zweite Schritt, der schon etwas mutiger ist, ist die Frage danach, wie viel muss ich eigentlich in meinem Beruf tatsächlich arbeiten, um noch überleben zu können? Sind das diese 8 Stunden, die wir irgendwie zu so einem Vollzeitstandard irgendwie gemacht haben, der aber eigentlich in vielen Fällen irgendwie auch unmenschlich ist, weil man daneben gar nicht mehr so viele andere Sachen machen kann, wenn man eine Familie hat oder pflegebedürftige Eltern, sich fragen, würde ich mit 6 Stunden hinkommen? Wie würde eigentlich mein Leben aussehen, wenn ich einen Tag in der Woche weniger arbeite? So fängt es meistens an, Arbeitszeitverkürzung. Also wir reden jetzt nicht von den 20%, die sozusagen sowieso schon irgendwie im Existenzminimum krebsen, sondern von diesem gesunden Mittelstand, den wir in Deutschland haben. Wie würde sich eigentlich meine finanzielle Lage verändern, wenn ich ein paar Stunden weniger arbeite? Und die Effekte, das zeigen Studien, sind enorm. Ja, was sich an deiner Lebensqualität verändert, wenn du plötzlich den Freitag frei hast. Welche kreativen Projekte daraus erwachsen, wie du irgendwie plötzlich deine Gesundheit, dein Sport, deine Sozialkontakte sich dadurch verändern, dass du einfach ein paar Stunden mehr Zeit hast. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre, sich dann auch auf einer systemischen Ebene zu überlegen, wie können wir eigentlich diese Form von individuellen Zeitfugen und Zeitfreiheiten auch für andere möglich machen.
Ich frage mich trotzdem immer wieder bei diesen ganzen Themen, ist jetzt nicht spezifisch auf unser Thema betrachtet, sondern bei all diesen Themen, die man jetzt unter der Überschrift Selbstbetrachtung zusammenfassen könnte, ob wir schon so viel Wohlstand haben, der uns ermöglicht, über all das überhaupt nachzudenken. Ich weiß es, ich unterstelle einfach, dass jemand, der in einer Sozialwohnung lebt, als Leiharbeiter auf dem Bau und eine chronische Krankheit hat, die Mutti noch, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Du weißt, was ich schnitzen will für ein Bild, ja? Ob der jetzt hier spazieren würde und über all das nachdenken würde? Vielleicht ja eher nicht.
Ja. Pass auf, wenn man mal die ganzen Desaster sich anguckt, die vor uns liegen und die uns gerade irgendwie auch umtreiben. Also ökologische Probleme, soziale Segregation, Burnout, psychologische Probleme, die irgendwie grassieren wie die Pest. Ja? Du kannst all das auf ein Phänomen zurückführen. Und das ist Beschleunigung. Wir leben in einer Welt, die sich derartig beschleunigt hat durch Technologisierung, durch Digitalisierung und durch die Kapitalisierung aller Prozesse, dass wir eigentlich als Menschen kaum mehr hinterherkommen. Und so glücklich wir eigentlich auch sein könnten durch unsere Waschmaschine und durch unseren festen Job und durch unsere Autobahn, sind wir aber trotzdem oft weniger in der Lage, das Glück des Lebens einfach so zu erkennen. Woran liegt das? Woran liegt das? Die Leute haben keine Zeit mehr dafür, dieses Glück vielleicht überhaupt auch erstmal zu reflektieren und zu merken. Das heißt, das, was uns von dem wirklich utopischen Dasein vielleicht noch trennt, ist der Faktor der Zeitsouveränität. Und wenn wir das noch lösen, dann haben wir sie, die Utopie.
Und der Hilfsarbeiter auf dem Bau, der die chronisch kranke Mutti versorgen muss, der hat sie auch.
Das ist eben die Utopie, dass wir es schaffen, das zu verteilen. Weil im Moment ist es doch so, dass wir zwei und alle Leute, die wir kennen, es durchaus schaffen, sich sowas wie Zeitsouveränität zu erarbeiten. Ich meine, ich habe es auch geschafft, mir ein Grundeinkommen irgendwo herzuholen. Und du hast es geschafft, dir irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, in dem du irgendwie Geld akquiriert hast. Wir können, wir zwei als fähige Leute und ganz viele, die ich getroffen habe, das sind schon Zeitmillionäre. Unabhängig davon, ob dieses System sich gerade schon verändert hat oder nicht. Deswegen glaube ich, dass diejenigen, die eben diese Kapazitäten dafür haben, wir sollten anfangen, ein bisschen an diesen Stellschrauben von Status und von Wohlstand und von dem, was wichtig ist, zu drehen. Weil der Bauarbeiter mit seiner chronisch kranken Mutter, der kann es nicht. Der ist nicht derjenige, der anfangen kann. Aber wenn ich zur Gewerkschaft gehe, wenn ich zu meinem irgendwie Bundestagsabgeordneten gehe, wenn ich in meiner Partei irgendwie sage, könnten wir vielleicht sowas wie Zeitwohlstand mal aufnehmen und mal diskutieren, dann können wir auch anfangen, daran was zu verändern. Das ist eben diese Phase 3, von der ich gesprochen habe, nach der individuellen Sphäre, nach der Arbeitssphäre, dann auf die politische zu wechseln. Aber das können wir nicht irgendwie von dem kleinsten aller Arbeitnehmer verlangen.
Dann zum Abschluss, jemand, der es hört und möchte gerne auch auf diesem Pfad und hat keine Ahnung, was jetzt der erste Schritt sein soll. Hast du so 2, 3 kleine Tipps, irgendwas, was man sehr konkret und im Prinzip auch sofort tun könnte?
Das erste ist, sich kleine, unvernutzte Einheiten in seinem Tag zu schaffen, die einfach nur für ein Selbst da sind. Zum Beispiel nicht den Coffee-to-go-Becher sich zu schnappen und weiterzurennen, sondern es doch tatsächlich mal zu probieren, 10 Minuten einfach sitzen zu bleiben und auch nicht zu lesen und auch nicht das Telefon rauszuholen und sich auch nicht zu unterhalten, sondern einfach nur mal da zu sitzen. Das verändert schon mal sehr viel. Man merkt erstmal, wie lange 10 Minuten sind. Das zweite ist, mein Buch zu kaufen. Das dritte ist es auch zu lesen und weiter zu verschenken.
Das sagt Greta Taubert. Sie hat sich mit dem Konzept des Zeitwohlstands beschäftigt. Herausgekommen ist das Buch Im Club der Zeitmillionäre, wie ich mich auf die Suche nach einem anderen Reichtum machte. Es hat 240 Seiten, ist im Eichborn Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Und wem das jetzt zu wenig Zeit für das Thema war, auf unserer Webseite stellen wir das Gespräch noch in einer längeren Version bereit, als Podcast. Dort können Sie Greta Taubert dann fast eine halbe Stunde lang zuhören.
Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
Aus den guten Momenten für eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.